Franz Schubert. Die Liebe liebt das Wandern. Eine Hörbiografie von Jörg Hanstein.
Achtes Kapitel. Nun weiter denn, nur weiter.
Wir verdanken dies ungemein anziehende und wahrhaft gehaltvolle Werk Herrn Franz Schubert, einem noch jungen Künstler in Wien. Uns ist er nur aus seinen Gesängen bekannt. Und aus den Vorzügen wie auch Mängeln dieser Gesänge haben wir immer vermutet, dass Herr Schubert in der Instrumentalmusik noch glücklicher sein würde. Diese Vermutung wird durch seine erste große Sonate vollkommen bestätigt.
Première grande sonate pour le pianoforte, composée par François Schubert. Œuvre 42. Prix 1 Taler 8 Groschen.
Erstmals also gibt es eine Klaviersonate von Franz Schubert zu kaufen. Und zugleich, am 1. März 1826, steht er damit auf der Titelseite der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung. Damit wird auch erstmals eins seiner Instrumentalwerke ausführlich und prominent vorgestellt. Der Rezensent preist vor allem die Nähe des Werkes zur Fantasie.
In dieser Hinsicht kann es wohl nur mit den größten und freiesten Sonaten Beethovens verglichen werden.
Ein gigantischer Vergleich. Da passt es gut, dass Schubert die Sonate dem Erzherzog Rudolf von Österreich gewidmet hat, Beethovens berühmtem Mäzen. Binnen eines Jahres erscheinen sogar drei Sonaten. Ganz individuelle Werke und doch eine Gruppe. Wie die drei letzten Klaviersonaten Beethovens. Meldet sich hier ein potenzieller Nachfolger? Noch kann es Schubert nicht ahnen, aber binnen eines Jahres, im März 1827, stirbt Beethoven. Unter den 36 schwarz umflorten Fackelträgern, die den Sarg geleiten, befindet sich auch Schubert. Ein Bild mit Symbolkraft. Er ist es ja, der die Fackel der Instrumentalmusik weiterträgt. Hier beginnt der Mythos.
Wahrlich, in dem Schubert wohnt der göttliche Funke,
soll Beethoven laut Anton Schindler gesagt haben. Schindler ist nicht sehr zuverlässig, aber auch Anselm Hüttenbrenner bekräftigt.
Das weiß ich bestimmt, dass Schindler und ich ungefähr 8 Tage vor Beethovens Tode ihm einen Krankenbesuch abstatteten. Beethoven sagte, Schubert möge zuerst kommen.
Im Rückblick ist das Verhältnis der beiden schwer zu fassen. Schubert hat sehr genau gewusst, wo in Wien man Beethoven treffen konnte. Und doch ist es nie zu einem Austausch gekommen, bis es zu spät war.
Euer Majestät, allergnädigster Kaiser, in tiefster Ehrfurcht waget der Unterzeichnete die gehorsamste Bitte um allergnädigste Verleihung der Vize-Hofkapellmeisterstelle. Der allergnädigsten Bittgewehr vollkommen zu entsprechen, wird sein eifrigstes Bestreben sein. Untertänigster Diener, Franz Schubert.
Lange Zeit hatte er wenig Eifer gezeigt, seine Karriere zu betreiben. Wozu hat man denn Freunde? Nun aber bezwingt er seinen Hang zur Bequemlichkeit. Die Bewerbung im Frühjahr, leider erfolglos, ist nur Teil einer größeren Offensive. Der Komponist Franz Schubert ist entschlossen, endlich weiterzukommen. Zur Erweiterung seines Wirkungskreises macht er 2 Leipziger Musikverlagen ein Angebot.
Sie können die Auswahl treffen unter Liedern mit Klavierbegleitung, Streichquartetten, Klaviersonaten, 4-händigen Stücken etc. Ein Oktett habe ich auch geschrieben.
Ich gestehe Ihnen offen, dass der eigenwillige, oft geniale, als auch etwas seltsame Gang Ihrer Schöpfungen von unserem Publikum noch nicht genug verstanden wird.
So antwortet der erste Verlag. Angenehme und leicht verständliche Stücke würde er schon nehmen, aber nicht zu dem von Schubert geforderten Honorar. Breitkopf und Hertel, der Renommier-Verlag, will gleich gar nichts zahlen.
Da wir mit dem merkantilen Erfolg ihrer Kompositionen noch ganz unbekannt sind.
Eine Unverschämtheit. Jeder weiß, dass Schubert schon mehrere Bestseller veröffentlicht hat. Aber es stimmt schon. Auf dem expandierenden Musikmarkt hat es E-Musik immer schwerer.
Es kauft kein Mensch etwas, weder meinige noch andere Sachen, außer miserable Modeware.
Schubert meint seinen Wiener Verleger Leidesdorf. Der ist unfähig, die schöne Müllerin zu verkaufen, bewirbt aber sehr gekonnt sein Album Musical.
Die kunstsinnigen schönen Wiens werden das neue Jahr mit reizenden Melodien begrüßen, die rühmlich bekannten Tonsetzern ihr liebliches Dasein verdanken. Ein eleganter Einband eignet das Album zum willkommenen Geschenke.
Immerhin ist auch eine Melodie von Franz Schubert enthalten. Aber der Hit der Sammlung ist Leidesdorfs gefühlvolle Romanze des Mädchens Herzensschläge. Die Konkurrenz schläft auch nicht. Diabelli etwa präsentiert leichte und angenehme Melodien in der Reihe Apollo an der Damentoilette. Schuberts aktuelles Werk ist von der schönen neuen Melodiewelt Lichtjahre entfernt. Erst jetzt, im Juni 1826, lässt er seiner vor 2 Jahren geplanten Gruppe von Streichquartetten das dritte folgen. Inzwischen hat er auch Beethovens späte Quartette kennengelernt. Von diesen visionären Werken ermutigt, dringt er nun in Räume vor, wie sie noch kein Komponist erkundet hatte. Nichts als Klang und ein schroffes Motiv eröffnen das Werk. Dazu kommen bebende Töne, Tremoli, die durch den Raum geistern wie Nebel und Lichtschleier. Das ist die Materie, aus der eine neue Welt entsteht. Auf Melodien verzichtet Schubert keineswegs, im Gegenteil. Er lässt sie so lange singen, als gäbe es die Zeit nicht mehr. Diese Musik, und damit das Glück, soll nie aufhören. Unendliche Weiten, ewige Dauer. Schuberts Musik verändert das Raum- und Zeitgefühl, aber in ihr steckt auch die schmerzliche Gewissheit, dass dies eine Illusion ist. Alles endet, und so auch sie selbst. Der gedankliche Kern des Quartetts, ja seiner ganzen Musik, steckt in einem simplen Dur-Moll-Wechsel. Das Leben ist schwankend, gefährdet. Mit einer winzigen Wendung kann alles umschlagen. Ein bloßer Klangwechsel als Motiv einer weiträumigen Entwicklung. Nicht einmal Beethoven hätte das gewagt. Schubert findet ganz andere Wege, aber Beethovens Devise folgt er gerne.
Allein Freiheit, Weitergehen, ist in der Kunstwelt wie in der ganzen großen Schöpfung Zweck.
Das Ergebnis ist Zukunftsmusik und der Preis, von der Mitwelt nicht ganz verstanden zu werden. Das G-Dur-Quartett ist eine Revolution und es offenbart das Innerste von Schuberts Welt. Dass er damit groß herauskommt, ist kaum zu erwarten.
Lieber Bauernfeld, ich kann unmöglich nach Gmunden kommen. Ich habe gar kein Geld und es geht mir überhaupt sehr schlecht. Ich mache mir aber nichts daraus und bin lustig.
Wenn nur dein Opernbuch günstig aufgenommen würde, dann gäbe es wenigstens Geld.
Die Sommerreise fällt also dieses Jahr aus. Aber kann ein erneutes Opernprojekt wirklich Geld in die Kasse bringen? Sind nicht schon so viele davon gescheitert? Bauernfels Idee ist freilich nicht schlecht.
Dramatisch-musikalischer Gegensatz. Orient und Okzident. Janitscharen und Rittertum. Romantische Minne und Gattenliebe. Kurz, eine türkisch-christliche Melange.
Ein Ritter bringt von einem Kreuzzug eine Orientalin mit, die ihn gerettet hat und in die er sich verliebt. Aber er liebt auch seine deutsche Ehefrau. Nun muss er sich entscheiden, Suleika oder Ottilie. Wundersamerweise erlaubt der Papst eine Ehe zu dritt und alles wird gut. Zumindest in der Oper Der Graf von Gleichen. Aber Wien ist noch immer katholisch und da gehen Bigamie und interreligiöse Ehe gar nicht.
Der Operntext von der Zensur verboten. Schubert will ihn trotzdem komponieren.
O Vater der Güte, ich stande, ich bin. Wo ist mein Gemüte? Vergebe, vergebe.
Schubert lässt nicht locker, obwohl seine Hoffnungen so oft enttäuscht worden sind. Auch die Aufführung der großen Symphonie hat sich zerschlagen. So schickt er die Partitur nun an die Gesellschaft der Musikfreunde.
Überzeugt von der edlen Absicht des Musikvereins, jedes Streben nach Kunst zu unterstützen, wage ich es als vaterländischer Künstler, ihm diese meine Sinfonie zu widmen und sie seinem Schutz höflichst anzuempfehlen.
Im Klartext heißt das wohl: Die edlen Musikfreunde mögen doch bittschön die Aufführung betreiben. Aber stattdessen bekommt Schubert ein Geldgeschenk.
Indem die Gesellschaft ihren ausgezeichneten Wert als Tonsetzer zu würdigen weiß, wünscht sie, ihnen einen angemessenen Beweis ihrer Dankbarkeit und Achtung zu geben.
Die 100 Gulden Konventionsmünze kann Schubert gut gebrauchen, aber das Ignorieren der Widmung muss ihn zutiefst enttäuschen. Nach einer Durchspielprobe verschwindet die Symphonie dann im Archiv, wegen ihrer Länge und Schwierigkeit. Schubert ist still und zurückhaltend, aber irgendwann bricht die Verbitterung durch. Bauernfeld erzählt von einem heftigen Auftritt im Kaffeehaus. Schubert, erhitzt von zu viel Punsch, stößt mit Musikern des Opernorchesters zusammen. Der Dramatiker Bauernfeld schmückt solche Szenen gerne aus, aber im Kern kann man ihm glauben. Demnach wollen die Musiker einige Stücke komponiert haben.
Na, für euch schreibe nix.
Und warum nicht, Herr Schubert? Ich denke, wir sind Künstler so gut wie Sie. Man kennt ja in Wien keine Besseren.
Künstler! Musikanten seid ihr! Der eine beißt in einen hölzernen Prügel, der andere blast sich die Backen am Waldhorn auf. Nennt ihr das Kunst? Ein Handwerk ist's, das Geld einbringt und damit holla! Ich bin ein Künstler, ich bin Franz Schubert, der Schönes und Großes gemacht hat, das ihr gar nicht begreift's. Quartette, Opern, Sinfonien. Denn ich bin nicht bloß ein Ländler-Kompositeur, wie es die dummen Zeitungen schreiben und wie es die dummen Menschen nachschwatzen.
Wirklich wohl fühlt sich Schubert in Graz. Er hat dort schon einige Verbindungen und im September 1827 reist er endlich selbst in die Steiermark. Die reiche, kunstsinnige Familie Pachler hat ihn schon lange eingeladen. Man gibt Schubertiaden, man amüsiert sich auf dem Hallerschlüssel, man lässt es sich gut gehen. In einem Benefizkonzert wird er sogar als Stargast präsentiert.
Ein Tonsetzer, dessen geistvolle Werke selbst das ferne Ausland kennt und bewundert.
O Geist der Liebe, führe du den Jüngling die Krone zu.
Im kleinen Kreis darf man ihn auch Schwammerl nennen. Wie immer auf Reisen, vor allem unter herzlichen Gastgebern, blüht Schubert auf.
Ein
Er habe in Graz die vergnügtesten Tage seit langer Zeit verlebt, schreibt er Frau Pachler. Umso trauriger ist die Rückkehr.
Wien will mir noch nicht recht in den Kopf. Es ist freilich ein wenig groß. Dafür ist es leer an Herzlichkeit, Offenheit, an wirklichen Gedanken, an vernünftigen Worten und besonders an geistreichen Taten. Man weiß nicht recht, ist man gescheit oder dumm. So viel wird hier durcheinander geplaudert. Zu einer innigen Fröhlichkeit gelangt man selten oder nie. Es ist natürlich möglich, dass ich selbst viel daran schuld bin, mit meiner langsamen Art zu erwarmen.
Als ob er sich fremd fühle in der eigenen Stadt und wohler in der Fremde. Er klagt nun auch über häufige Kopfschmerzen. Er sagt Einladungen ab.
Ich bin krank. Und zwar von der Art, dass ich für jede Gesellschaft gänzlich untauglich bin.
Und er arbeitet an einem großen Liederzyklus. Den ersten Teil hat er schon im Winter komponiert. Wieder geht es um unglückliche Liebe, wieder sind es Texte von Wilhelm Müller. Nun aber ist die Liebe Vergangenheit. Und das Wandern ist nicht mehr des Müllers Lust.
Die Liebe liebt das Wandern, ein Liebchen guten Nacht.
Von der Liebe nimmt der Winterreisende nur noch den Schmerz mit, als er auszieht in eine trostlose, verödete Welt. Ist es nicht ein Stück seiner eigenen Geschichte? War es nicht so, als seine Therese dem Bäckermeister gegeben wurde?
Was fragten Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind war eine reiche Braut.
Schubert wurde durch einige Zeit düster gestimmt und schien angegriffen. Auf meine Frage, was in ihm vorgehe, sagte er nur, nun, ihr werdet es bald hören und begreifen.
Spauns Erinnerung an die Entstehung der Winterreise klingt etwas klischeehaft, der angegriffene, von seinem Werk aufgewühlte Künstler. Doch Spaun ist ein seriöser Zeuge. Und vielleicht ist etwas dran an der berühmten Geschichte.
Eines Tages sagte Schubert zu mir, komm heute zu Schober. Ich werde euch einen Zyklus schauerlicher Lieder vorsingen. Ich bin begierig zu sehen, was ihr dazu sagt. Er sang uns nun mit bewegter Stimme die Winterreise durch. Wir waren über die düstere Stimmung dieser Lieder ganz verblüfft. Und Schober sagte, es habe ihm nur ein Lied gefallen. Der Lindenbaum.
Die kalten Winde bliesen Angesicht, die Rot floh mir vom Kopf, ich wendete mich nicht.
Doch auch der Lindenbaum ist keineswegs gefällig. Durch die romantischen Träume und Sehnsüchte klingt nicht nur der Lockruf des Todes. Da ist auch eine harte, kalte Realität, die schaudern macht. Mit geradezu unheimlicher Bildkraft leuchtet Schubert in die Abgründe zwischen Welt und Traum. Man kann auch das eisige Klima in Metternichs Wien spüren, die Erstarrung des geistigen Lebens, das Unbehagen der Denkenden, die trostlose Behaglichkeit der Angepassten.
Überhaupt ist es ein Elend, wie jetzt alles sich zur faden Prosa verknöchert, wie die meisten Leute dabei ruhig zusehen, oder sich gar wohl dabei befinden, wie sie ganz gemächlich über den Schlamm in den Abgrund glitschen.
Nicht einmal ein romantischer Tod, wie in der schönen Müllerin, bietet einen Ausweg aus dieser miserablen Wirklichkeit. Das Wandern, die große Metapher, macht Schubert zum Leitmotiv des ganzen Zyklus. Starre, stockende oder schleppende Rhythmen, unruhige, gehetzte Bewegung. Das Leben geht keinen gesunden Gang mehr. In manchen Dingen hat es Schubert tief enttäuscht. Ist er nun mit 30 Jahren zu Ende mit allen Träumen? Mit dem letzten Lied erlischt auch die letzte Illusion. Der Leiermann negiert das Schubert-Lied an sich. Eingefroren in eine einzige Tonart erstarrt jede seelische Regung, jeder Gefühlsausdruck. Mit der Winterreise begräbt Schubert die holde Kunst, wie sie sich Schober vorstellt, als Botin einer besseren Welt. Daher auch die Betretenheit der Freunde. Als vielleicht einziger hat ihn Johann Meyerhofer begriffen.
Dem Leben war die Rosenfarbe abgestreift. Für Schubert war Winter eingetreten. Die Ironie des Dichters, wurzelnd in Trostlosigkeit, hat ihm zugesagt. Er drückte sie in schneidenden Tönen aus. Ich wurde schmerzlich ergriffen.
Aber Schubert ist nicht der Winterreisende. Sonst müsste er jetzt aufhören zu komponieren, und das tut er keineswegs. Er nimmt seine Serie großer Instrumentalwerke wieder auf. Nach dem Streichquartett widmet er sich einer weiteren wichtigen Gattung, dem Klaviertrio. Klaviertrios sind traditionell eher leichter gestrickt, bestimmt für den entspannten Hausmusikabend. Dieses Format hat schon Beethoven gesprengt und Schubert macht daraus endgültig Konzertsaalmusik. Der harmlose Beginn des Finales ist eine ironische Täuschung. In Wirklichkeit überbietet es alles andere, vor allem an Länge. Und die enorme Expansion reicht auch in die Tiefe. Über 20 Minuten Dauer. Das ist Schubert dann selbst zu lang und er stutzt das Finale später um gut 5 Minuten. Aber der einzigartige Rückblick auf den langsamen Satz bleibt. Wie eine traurige Erinnerung erklingt noch einmal die von einem schwedischen Volkslied angeregte Melodie.
Sieh, wie die Sonne sinkt hinter des hohen Berges Gipfel. O schöne Hoffnung, du flüchtest vor dem dunklen Schatten der Nacht.
Keine Zeitung nimmt Notiz von dem Werk, obwohl es zum Jahresende sogar öffentlich gespielt wird.
Neulich ist von mir ein Trio für Pianoforte, Violine und Cello aufgeführt worden und hat sehr gefallen. Es wurde vortrefflich exequiert.